Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
So, das ist Bern einfach. Heute haben wir den 30. Januar und ich bin da direkt in der Nebelspalter-Redaktion in Zürich. Mein Name ist Gamilote und mit mir heute dabei, direkt zurück aus der Ferien, ist meine Kollegin Maria Rael Gano.
Genau, wir tun heute den Markus und den Dominik ersetzen und ich könnte euch vorstellen, wir sind einfach den Markus und den Dominik mit ein bisschen höheren Stimmen.
Genau, und die bisschen höheren Stimmen, die haben heute drei Themen für euch parat. Und zwar reden wir über den Berset-Trump-Effekt, wir reden über die nächste Pandemie und Gendermedizin an der Uni Zürich. Wir fangen gerade an mit dem Alain Berset. Und zwar am Wochenende ist rausgekommen, es hat eine neue Studie gegeben in der NZZ, und zwar der Alain Berset, ja, der ist immer noch beliebt. Also die Affäre hat ihm offensichtlich nicht geschadet. Er ist der drittbeliebteste Bundesrat aktuell. Und es ist ganz spannend, wenn man sich die Umfrage anschaut, die ist von Sotomo, zeigt das Resultat zum Beispiel. 30% glauben, dass der Alain Berset von dieser Affäre, von seinem Kommunikationschef, Peter Launer und dem CEO von Ringier Mark Walder, dass er eben nichts von diesen Indiskretionen gewusst hat. 41 aber, die glauben schon, dass er etwas davon gewusst hat. Aber trotzdem, er ist immer noch ein sehr, sehr beliebter Bundesrat. Also, geschadet hat ihm das so nicht. Wie siehst du das?
Also ich denke, geschadet hat es ihm sehr wohl. Also ich meine, wenn man schon nur die Berichterstattung anschaut in den letzten Tagen, denke ich, es ist überall gewesen. Und was mich interessant dünkt, ist, er hat ja schon gesagt, dass er nichts gewusst hat. Und trotzdem denken 41% noch, Momo, er hat etwas gewusst.
Ja, eben, aber eben trotzdem, wie du sagst, es sind zwar 41, die ihm nicht glauben, aber 30% glauben ihm ganz klar. Und es ist auch noch spannend, die Frage vom Rücktritt ist auch in dieser Umfrage angekommen. Dort heisst es, dass 64% die Forderung nach einem Rücktritt oder grundsätzlich nach einem Rücktritt ablehnen. Also sie finden eben, er hat einen guten Job gemacht, er müsse jetzt sicher nicht gehen. Aber was klar wird, sie glauben, die Leute in dieser Umfrage, dass die Schuld an dem ganzen Debakel eigentlich beim Launer liegt. An zweiter Stelle ist natürlich, und das habe ich sehr, sehr spannend gefunden, Schuld die Person, die eben den Mailverkehr weitergeleitet hat. An dritter Stelle die Medien insgesamt, vierter Stelle der Walder. Und erst an letzter Stelle gibt man da am Alain Berset überhaupt die Schuld an dieser Affäre.
Also ich finde so oder so, und das ist der Punkt, wo ich auch sonst gehört habe, auch wenn er es nicht gewusst hat. Und ich meine, das ist eine Schwäche. Ich meine, sogar wenn man nur die Berichterstattung angeschaut hat in dieser Pandemie, hat man sich einfach als Leser fragen, hey, warum hat der Blick immer vor einer Information? Ich meine, es kann ja nicht sein, dass es ihm nicht aufgefallen ist und trotzdem hat er nichts unternommen. Also auch wenn er es nicht gewusst hat, finde ich, das muss nicht unbedingt für ihn sprechen. Es ist wegen der Geheimnisverletzung und da ist es ein anderer Punkt. Aber trotzdem, es heisst, irgendwie hat er sie leider nicht im Griff.
Ja, es ist wirklich. Also die Frage, er sagt ja wirklich ganz klar, er hätte davon nichts gewusst. Aber man muss natürlich schon sagen, wenn man eben Bundesrat ist und man weiss, wie wichtig die Kommunikation gegen aussen ist, und dann kann es ja nicht sein, dass man eigentlich nicht weiss, was der eigene Kommunikationschef macht, oder? Dass man keine Ahnung hat, dass man sich auch nicht fragt, oder?
Vor allem, wenn man bedenkt, wie nach, dass sich der Launer oder der Berset waren. Also, ich meine, das war ja ein unzertrennliches Pärchen, schon immer, und die hat man immer zusammen gesehen. Es erscheint mir jetzt einfach unglaubwürdig, dass er nichts gewusst hat. Ich finde auch speziell, wo er in der Pressekonferenz es hat verlauten lassen, von seinem Pressesprecher, also vom Simonazzi, dass er nichts gewusst hat. Und jetzt frage ich dich, ist das normal? Ist das ein Gang, so wie man das macht, wo er da in einem Verfahren verwickelt ist? Oder ist das irgendwie sogar verdächtig?
Ja, also muss schon sagen, der Simonazzi natürlich ist der Sprecher vom Gesamtbundesrat. Und was er ja einfach gemacht hat, ist sozusagen das verlassen, was der Gesamtbundesrat in dem Sinn kommuniziert. Was für mich eher problematisch war in der Pressekonferenz, ist, dass er eigentlich den Alain Berset laufend in Schutz genommen hat, die Journalisten in dem Sinn abgehalten hat. Er hat immer wieder verwiesen, dass man dazu nichts sagt und hat ja am Schluss sogar die Pressekonferenz abgebrochen. Also er hat eigentlich keine Fragen mehr entgegennehmen. Und das habe ich dann doch recht speziell gefunden. Aber wie wir sehen, die Umfrage beunruhigt, zeigt, dass die Leute eigentlich nicht beunruhigt sind, sondern dass sie eben im Alain Berset eigentlich keine Schuld geben und dass sie eigentlich ihn immer noch einen super Bundesrat finden. Ein Rücktritt kommt offensichtlich ja auch nicht in Frage. Und das ist,
gut, aber ja, das mit dem Rücktritt, wir haben halt einfach auch nicht so eine Rücktrittskultur in der Schweiz.
Ja, ich weiss, aber es ist natürlich schon so, dass das eine systematische Affäre war. Also man hat ein systematisches Vorgehen gehabt. 180 Mails sind austauscht worden, wo eben konsequent an ein Medium gegangen sind. Und für mich ist es doch eine grössere Krise. Aber wenn man jetzt natürlich die Umfrage anschaut, sieht es eben nicht so aus. Und ich habe mich auch gefragt, wie kann das sein? Oder? Und spannend ist, Michael Herrmann, der die Umfrage auch mitgeleitet hat, er sagt, die Leute wollen vor allem auch Corona hinter sich lassen. Sie wollen eigentlich mit dieser Thematik gar nicht mehr irgendwie konfrontiert werden. Es ist eher eine Affäre zwischen Medien und Politik, die sich gegenseitig hochschaukelt. Aber das Spannendste habe ich gefunden, man sehe im Kleinen einen Trump-Effekt. Also es geht darum, dass die Leute zum Berset halten, oder? Weil sie nehmen ihn eigentlich für glaubwürdig wahr. Und dann spielen eben die Fakten nicht so eine Rolle, sondern welches Bild man eigentlich hat. Also man vertraut dieser Person und darum steht man hinter dieser Person.
Also so ein bisschen der Menschenkult, oder?
Ja.
Und das, aber das muss ich sagen, das finde ich immer heikel, weil wir das eigentlich in der Schweiz nicht haben. Wir haben nicht aber die, du hast jetzt von dem Trump-Effekt geredet, und wir haben das in der Schweiz eigentlich nicht, ich finde das gut. Menschen werden in den Daten gemessen. Und nicht, weil sie einfach eine Person sind mit einem gewissen Status. Und genauso, finde ich, sollte man so behandeln beim Berset. Und dass das natürlich ein paar nicht machen, ist ihnen überlassen. Aber ich finde, das ist der kritische Punkt.
Vor allem, was spannend ist, man hat immer wieder können lesen, dass er ja das in der Pandemie gut gemeistert hat. Er hat einen guten Job gemacht, oder? Dort geht man dann auf seine Leistung, oder? Man tut ihn mit dem in Verbindung setzen. Aber jetzt gleichzeitig eben der Michael Herrmann, der dann sagt, vielleicht eine Begründung für die Unterstützung ist einfach, dass man sich hinter Person Berset stellt und eben die Fakten, was ist eigentlich tatsächlich in dieser Indiskretionsaffäre passiert, gar nicht so eine Rolle spielt.
Also ich finde vor allem den Punkt, also wenn wir schon auf Person Berset eingehen, dass er, so kommt es mir zumindest vor, der Launer ein bisschen vor den Zug geworfen hat. Und dort ist mir das Meme, das du gepostet hast, ja, wir sind ein bisschen jünger als der Markus und der Dominik, wir reden von Memes. Und zwar dort, wo, ich glaube, es ist Heidi.
Es ist Heidi.
Heidi, die Grossmutter über Klippen wirft.
Genau, es war ein Meme gewesen, und da Credits, wem Credit gebührt, vom Jungfreisinn. Und es ist wirklich so das Bild, der Berset lässt jetzt eigentlich den Launer über Klippen springen für ihn und funktionieren tut. Sie hat die Umfrage gesagt, ja, hauptschuldig, aber denken
das,
die Leute,
das sagt doch etwas über die Person Berset aus.
Ja, vielleicht über den Berset, aber ich glaube, ich
glaube, Strategie dahinter.
Vielleicht müssen wir ein realistisch sein. Ich glaube, in der Politik ist es schon so, wenn Fehler passieren, einer muss gehen. Nur normalerweise ist das eigentlich der Chef. In dem Fall ist es halt einfach der Kommunikationschef und nicht der Chefchef, höchstpersönlich in dem Sinn. Aber zum Thema Chef hat sich auch etwas bewegt. Und zwar ist herausgekommen, dass sich bei Ringier etwas verändert hat. Seit dieser Affäre. Und zwar, das ist am Wochenende rausgekommen, die Schweiz am Wochenende, dass eben plötzlich der Marc Walder eigentlich nicht mehr direkt verantwortlich ist für den Blick, oder? Also, er ist immer noch bei Ringier, das ist klar, aber die Verantwortung ist umgeleitet worden. Also, der Chefredaktor vom Blick, der Christian Dorer, berichtet jetzt nicht mehr in dem Sinn, wenn es um publizistischen Inhalt geht, an Marc Walder, sondern neu an Verleger Michael Ringier. Dann ist auch noch dazu gekommen, dass der Chefredaktor nicht mehr von Marc Walder ernannt oder abernannt wird, sondern dort der Verwaltungsrat eine Rolle spielt. Und sie haben neue Governance-Regeln eingeführt, ja, wo man eben mit dem soll umgehen. Welche Distanz gibt es eigentlich zwischen der Redaktion also
etwas,
und Verlag?
Etwas, was selbstverständlich ist eigentlich.
Genau.
Also es gibt ja immer eine Distanz zwischen Verlag und Redaktion. Das ist ja gang und gäbe.
Genau, also es hat geheissen, im Club hat es eine Aussage dazu gegeben, es bräuchte so die chinesische Mauer in dem genau. Sinn zwischen dem Verwaltungsrat oder zum Unternehmerringen zu der Redaktion, dass man eben da eigentlich keinen Einfluss nimmt, was normal sollte sein. Aber anscheinend hat man sich bei Ringen jetzt irgendwie, ja.
Man hat ja müssen Massnahmen ergreifen. Man hat ja irgendeine Antwort müssen geben. Man hat nichts machen, hat sie jetzt auch nicht empfohlen.
Ja, aber ist das tatsächlich glaubwürdig? Ganz ehrlich. Findest du es glaubwürdig? Nein.
Also ich denke, es ist glaubwürdig an dem Punkt, dass sie etwas haben müssen machen. Wie gut, dass es umgesetzt wird, das sei dahingestellt und das sehen wir jetzt in der neuen Zukunft. Aber ich denke, dass sie etwas haben müssen machen, ich meine, mit dieser Berichterstattung, sie haben keine Wahl gehabt.
Ich habe gedacht, sie würden es aushocken, aber ich glaube, so wie es tönt bei der Schweiz am Wochenende, haben sie eigentlich das ja nicht wollen publik machen. Das sind interne Regelungen gewesen, wo sie vielleicht auch lieber nicht publik gemacht hätten. In unserem zweiten Thema geht es auch ein bisschen um die Vertrauensfrage. Und zwar, es ist so, das Rote Kreuz hat in Genf, hat man über die Pandemie geredet und der Generalsekretär, der warnt eigentlich vor der nächsten Pandemie. Also er sagt, oder?
Also so ein bisschen à la vor der Pandemie, nein, nach der Pandemie ist vor der Pandemie.
Genau, also dass das immer noch eigentlich eines der grössten Risiken ist für die Bevölkerung. Und was dort ganz wichtig ist, ist, dass man das Vertrauen von der Bevölkerung einerseits in die Impfung und aber auch in die behördlichen Massnahmen weiter ausbaut. Wie siehst du das?
Also ich denke jetzt sicher, zum neunst kurz den Bogen schlagen zum vorherigen Thema, dass natürlich so Corona-Leaks überhaupt nicht hilfreich sein. Ich meine, das Vertrauen, das eine ist das Vertrauen der Regierung selber, dass man untereinander sich vertraut, das ist extrem geschädigt worden, aber genau das Gleiche, ich meine, wir als Medien sind darauf angewiesen, dass wir auch eine Glaubwürdigkeit haben. Und bei solchen Geschichten wird das Vertrauen natürlich auch gemindert und wir haben als Medienschaffende die Pandemie genauso mitgedreht. Mhm. Sei es mit einer Angstkampagne, sei es mit Verharmlosung, es ist egal in welche Richtung, aber wenn wir unglaubwürdig werden, wo gehen sich die Leute informieren?
Genau, und das ist eben das, oder? Die Vertrauensfrage in die Krise. Dort ist es wirklich so zentral, dass man eben der Regierung kann vertrauen, dass man auf die Arbeit von den Medien, dass sie die Regierung kritisieren und hinterfragen, auch kann darauf vertrauen. Und aber auch die Frage, oder? Von der Impfung ist in dem Fall natürlich auch wichtig gewesen,
ja,
oder?
Ja, jetzt kommen noch immer mehr Informationen zu dieser Impfung raus und dass man dort auch nicht transparent war. Ich habe ja auch schon Artikel geschrieben, eben über die Verträge mit Pfizer und dass dort jetzt so merkt, dass das eigentlich Nebelverträge sind. Sie haben immer noch geschwärzt, größtenteils. Und dass man dort nicht transparent ist, das wird für im Falle einer nächsten Pandemie auf jeden Fall wieder, also das wird wieder ein Problem werden.
Ja, ich finde es aber interessant, dass Sie sagen eben, das Vertrauen ausgebaut wird. Aber wir befinden uns in einer Vertrauenskrise, oder? Wir haben wirklich ganz, ganz viele Fragen, die noch offen sind. Es braucht eine Aufarbeitung von der Corona-Politik, auch von der Frage von der Impfung. Was hat man zu welchem Zeitpunkt gewusst? Und welche Versprechungen hat man da natürlich auch gemacht? Und das ist eine ganz zentrale Frage. Und darum stört mich, dass das Vertrauen ausgebaut werden. Nein, also man muss das Vertrauen von null wieder aufbauen. Und ich weiss nicht, ob du das vielleicht auch gesehen hast, aber auf Twitter gibt's Projekt Veritas, heisst das. Und ist ein Video, das kursiert. Ich habe das gestern mal gesehen. Schon 24 Millionen Aufrufe, wo eben jemand von Pfizer halt sehr, ja, brisante Aussagen macht. Der hat mir gefilmt heimlich in einer Bar und hat dann halt erzählt, wie das bei Pfizer sei. Es war auch die Frage von, dass man Coronaviren im Labor eigentlich in dem Sinn weiterentwickeln, um neue Impfungen entwickeln, dass man da eigentlich etwas hat für den Markt. Und das ist genau das. Oder so Videos tauchen auf und gleichzeitig heisst, man soll das Vertrauen ausbauen. Und man muss sagen, das funktioniert im Moment nicht.
Gut, jetzt haben wir über das Vertrauen geredet, über also sagen wir in die Politik oder, und in die Medien, aber auch das Vertrauen in die Medizin. Also ich meine, viele, jetzt wenn man die Berichterstattung liest über die Impfungen, über Corona-Impfung, ich meine, das schädigt auch das Vertrauen in die Medizin. Und ich meine, es gibt viele Impfungen, die wirksam sind gegen verschiedene Krankheiten, die präventiv wirksam sind. Und dort hat man jetzt auch ein Problem. Weil was ist, wenn man das Vertrauen generell in Impfungen verliert? Das wird eben in der nächsten Pandemie genauso ein Problem sein.
Ich glaube wirklich, da ist ein grosses Problem, oder? Klar, man hat am Anfang gesagt, Impfung ist die Antwort. Das ist ja so. Aber vielleicht war da auch einfach zu viel Eifer und hat eben
zu viel Hoffnung.
Zu viel Hoffnung, falsche Versprechen, oder man hat nicht wollen genau anschauen, man hat schnell wollen die Wirkungen haben. Und jetzt eben ist es natürlich eine Frage auch in die Medizin, oder? Inwiefern ist da das Vertrauen natürlich geschädigt in die Medizin für zukünftige Pandemien?
Ja, man war natürlich auch nicht krisenresistent in diesem Moment. Aber man darf auch sagen, es war eine außerordentliche Situation, verlangt nach außerordentlichen Massnahmen. Aber dort, wenn man jetzt schon wieder grossartig vor der nächsten Pandemie redet, was wir natürlich hoffen, dass das nicht der Fall ist, dann muss man sicher auch schauen, okay, wie machen wir das mit dem Krisenmanagement, weil das BAG ist vorbereitet gewesen, irgendwie noch die Regierung ist vorbereitet gewesen. Und dort, denke ich, muss man sicher viel aufarbeiten.
Ja, ich glaube eben, die Vertrauensfrage, die zieht sich heute bei uns durch. Wir haben nämlich auch noch zum Thema Medizin etwas anderes gesehen, und zwar die Uni Zürich. Ja, die hat jetzt einen Lehrstuhl für Gendermedizin. Und ich habe die Headline gelesen und du auch. Was hast du gedacht?
Ja, also ganz ehrlich, ich dachte so, okay, jetzt werden wir Medizin machen, eben zu Transgender. Also das war mein erster Gedanke. Mhm. Oder eben Medizin, wo es nicht darum geht, um Unterschiede zu suchen von Frau und Mann, sondern eben zu zeigen, dass Frau und Mann sich ähnlich sind. Also das war so mein erster Gedanke.
Vogue-Medizin?
Ja, so ein bisschen in die Richtung, ja.
Ich habe auch gedacht, als ich den Übertitel gesehen habe, Gendermedizin, es hat mich ein bisschen ich wollte eigentlich nicht auf den Link drauf drücken. Ich habe gedacht, es kommt etwas, das mich wieder so verdammt aufregt. Aber es ist nicht so. Sondern, um was ist es gegangen?
Es geht eigentlich um Medizin, also um die Forschung von Frauen, von Medizin eigentlich für Frauen. Und zwar eigentlich genau das Gegenteil, was wir zuerst beide vermutet haben. Nämlich, dass es Unterschiede gibt in der Medizin zwischen Frauen und Männern. Und dass man dort stärker daran arbeiten für Frauen eigentlich eine Medizin zu machen. Zum Beispiel, ein klassisches Beispiel ist, dass wenn man einen Herzinfarkt hat, Symptome bei Frauen sind ganz anders als für Männer. Das kennt man typisch, okay, ja, Brustschmerzen, irgendwie ein Ziehen im Arm, das ist ein Herzinfarkt. Aber bei Frauen ist es ganz ein anderes Symptom. Dort hat man zum Beispiel Rückenschmerzen, man hat zwar auch Atemnot, und man hat auch kalten Schweiß. Und das heisst, man hat lang eigentlich bei Frauen nicht gewusst, okay, hey, das, auf das musst du schauen, dann hast du einen Herzinfarkt. Sondern man hat einfach gesagt, ja, das Symptom ist so ein bisschen Stechen im Herz, dann musst du schauen.
Genau, also eben, es gibt ein unterschiedliches Krankheitsbild zwischen Männern und Frauen.
Genau.
Und das ist ja eigentlich das Lustige, in dem Sinne an dieser ganzen Sache. Nicht, dass eine Frau da schlechter behandelt wird, sondern ganz anders. Sondern man sagt ganz klar, es gibt Unterschied, die sind biologisch bedingt zwischen Mann und Frauen. Das zeigt sich auch in der Krankheit. Und darum spielt es auch einfach keine Rolle, ob du dich als Frau fühlst oder nicht. Wenn du biologische Frau bist oder biologischer Mann, hast du einfach Unterschied in Krankheitsbildern.
Das ist aber genau das, was ich mich zuerst gefragt habe. Also, wenn ich jetzt mich würde aus Mann fühlen, hätte ich nachher eine Stechen in der Brust, wenn ich Herzinfarkt habe. Nein, aber ich meine, ja. Das ist, also, wir reden natürlich, wenn man von Gender reden, auf einer sozialen Ebene, auf einer gesellschaftlichen Ebene, okay. Aber es geht ja hier wirklich um weitaus mehr. Auch die Forderungen sind ja weitaus mehr. Man will wirklich das Geschlecht abschaffen. Man will das biologische Geschlecht abschaffen. Mhm. Und die Medizin, oder sagen wir die Uni Zürich mit dem neuen Lehrstuhl, hat jetzt genau das Gegenteil bewiesen. Es gibt Unterschiede. Wir müssen heranschauen. Wir müssen in Medizin heranschauen, weil es auch lange von Männern ist. Geforscht worden. Das heisst, man hat das männliche Vorbild gehabt und jetzt müssen wir bei den Frauen heranschauen.
Genau, und eigentlich eine super Sache von der Uni Zürich, oder? Dass sie sagen, hey, look, wir haben die unterschiedlichen Krankheitsbilder, wir wollen etwas machen, dass man das bei den Frauen viel, viel besser erkennt.
Früher erkennt.
Genau, und eigentlich für die Gesundheit der Frauen schauen. Aber gleichzeitig damit sagen, eben, entscheidend ist immer noch Biologie.
Was ich nicht verstehe, ist, warum dass man die Wortwahl Gendermedizin braucht hätte, man kann sagen, Frauenmedizin.
Das habe ich mir auch überlegt, oder? Das haben wir auch überlegt. Aber, weißt du was, ich glaube, wir sind einfach in den letzten Jahren von dieser ganzen Vogue-Kultur und dem Thema, jeder kann sich sein Geschlecht aussuchen, wie es ihm gerade passt, eigentlich überblendet und vergessen eigentlich, was der Begriff Gender im eigentlichen Sinne heisst, oder? Dass es immer noch in dem Sinn um Frauen und Männer geht und eben eigentlich nicht um die Vogue-Kultur. Und darum sind wir vielleicht ein bisschen verblendet gewesen, wenn wir den Titel gesehen haben, aber ich finde es schön, dass wir uns wieder aufs Original berufen.
Also jeder kann sich in Zukunft aussuchen, wie er einen Herzinfarkt möchte haben. Wir hoffen natürlich, dass niemand einen Herzinfarkt hat. Wir hoffen, dass ihr alle weiterhin gesund bleibt.
Genau.
Und ich denke, das war es von unserer Seite. Merci vielmals fürs Zuhören. Und wir nicht, aber der Dominik und der Markus sind morgen wieder da. In die gleiche Zeit.
Genau, also liket uns, abonniert uns da bei Bern einfach. Und wie unsere Herren in der Redaktion immer würden sagen, es muss sich niemand schämen, dass er nicht links ist. Und damit guten Abend zusammen.
Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.